Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Hausbesitzer in Deutschland sind derzeit wirklich nicht zu beneiden. Ob Heizungsgesetz oder europäische Sanierungspflicht, in den kommenden Jahren bedeutet das vor allem hohe Kosten. Die Bundesregierung wirbt dagegen mit hohen Fördermitteln und mit dem Versprechen von deutlich niedrigeren Energiekosten nach dem Umbau. Aber stimmt das so tatsächlich? Und wie teuer kann es denn nun werden? Das bespreche ich jetzt mit dem Immobilienunternehmer Dr. Stefan Selschopp. Schönen guten Tag.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Selschopp, am Anfang eines Sanierungsvorhabens sollte derzeit einmal die Zusammenarbeit mit einem sogenannten Energieberater stehen. Das wird derzeit zumindest von Politik und Medien empfohlen. Ist das ratsam und wo finde ich so einen Energieberater überhaupt?
Den Energieberater, den brauchen Sie zwingend. Der Energieberater ist derjenige, der einmal so eine Bestandsaufnahme macht und schaut, wie sieht Ihr Haus eigentlich aus, was für einen Energieverbrauch haben Sie und welche Stellschrauben gibt es, an denen man drehen kann. Diese Energieberater finden Sie auf den Seiten der Handelskammer. Die meisten Ingenieurbüros oder Architekten, die also dann die Wärmeschutznachweise erstellen, das sind dann auch regelmäßig Energieberater. Die können das auch, die verstehen das auch und haben dann auch eine Zulassung. Das heißt, beim Bundesamt für Ausfuhr sind die zugelassen und können dort auch abrechnen. Das heißt also, das Honorar des Energieberaters wird teilweise vom Bund übernommen.
Wenn ich mir jetzt aber die langen Wartezeiten allein bei Handwerkern anschaue, gibt es wahrscheinlich noch deutlich weniger Energieberater als Handwerker in Deutschland. Also lange Wartelisten?
Unterschiedlich. Selbstverständlich gibt es hier und da Wartelisten. Sie dürfen aber eines nicht vergessen. Der Wohnungsbau hat eine Vollbremsung gemacht. Und diese Vollbremsung kommt zuerst bei den Architekten und Ingenieuren an. Und diese Architekten und Ingenieure sind auch dann die Energieberater. Das heißt also, das eine Geschäft, das für die wegfällt, wird dann durch das andere Geschäft kompensiert.
Die freuen sich also über einen Anruf. Nun wirbt ja der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck damit, dass eine massive staatliche Förderung bei Sanierungsarbeiten möglich ist. Wovon sprechen wir da genau?
Wenn Sie da mal die Medien sich anschauen, auf der einen Seite werden Summen in den Raum gestellt von 30.000, 70.000 Euro. Auf der anderen Seite sehen Sie dann, dass die Förderung dann zurückgefahren wird für das Jahr 2024. Da steht auch ein Höchstbetrag von 9.000 Euro im Raum. Das wird sich, ich denke mal, täglich ändern. Die Planungssicherheit haben Sie dort nicht. Aber letztendlich ist das bei einer Entscheidung, die Sie zu treffen haben, baue ich jetzt hier mir eine neue Heizanlage ein, ja oder nein, nicht abhängig zu machen von der etwaigen Förderung. Die etwaige Förderung fällt nicht so hoch aus, dass das diese Kosten kompensieren kann.
Im Spiegel, da ist jüngst ein Beitrag erschienen, der hat die Kosten für so ein typisches deutsches Mittelschichthaus von etwa 140 Quadratmetern Wohnfläche mal durchgerechnet. Und wie das häufig bei etwas älteren Häusern noch ist, da muss die Fassade neu gedämmt werden, die Ölheizung gegen eine Wärmepumpe ausgetauscht werden und dann noch Fenster und Dach erneuert werden. Da sind die Kosten, die da errechnet wurden, auf 170.000 Euro gestiegen. Holt man das denn später mit niedrigeren Energiekosten wieder rein?
Nein, das werden Sie gar nicht hineinholen können. Dieses Beispiel mit den 140 Quadratmetern beispielsweise in diesem Internetrechner ist mit den Kosten so halbwegs realistisch, wenn Sie ein Haus haben, das nicht eine Total- oder Komplettsanierung erforderlich macht. Wenn Sie mal die Kosten nehmen von 125.000 oder 170.000, das ist ja relativ egal, dann hätten Sie monatliche Kosten zwischen 600 bis 800 Euro. Das sind dann irgendwo 4 bis 7 Euro pro Quadratmeter. Sie haben aber bisher noch nie für 4, 5, 6 oder 7 Euro je Quadratmeter geheizt. Das Ganze wird sich nicht amortisieren. Die Bundesregierung selbst geht ja davon aus, dass eine Wärmepumpe, die dann in Anführungsstrichen nur 35.000 Euro kosten soll, sich nach 18 Jahren amortisiert. Wenn Sie jetzt 125.000, 170.000 Euro zu investieren haben, dann amortisiert sich das eben nicht nach 18 Jahren. Das ist ganz einfach.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass diese Sanierungsarbeiten für Hausbesitzer ja Pflicht werden, ob das jetzt ein großer Aufwand oder ein kleinerer ist, in jedem Fall sollen sie Pflicht werden. Wir haben in etwa 4 Milliarden Quadratmeter Wohnfläche in Deutschland. Von welchen Summen, die privat und staatlich aufgewendet werden, sprechen wir denn da?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn Sie nur eine Wärmepumpe zu installieren haben, dann reden wir pro Quadratmeter von Kosten von 350 Euro. Das sind die 35.000 Euro pro Wärmepumpe. Wenn Sie einen größeren Aufwand haben, dann reden wir von 800.000, 900.000 Euro pro Quadratmeter. Haben wir eine Komplettsanierung vorzunehmen, dann reden wir von fast 2.000 Euro pro Quadratmeter. Und wenn wir jetzt mal von den 4 Milliarden Quadratmetern Wohnfläche ausgehen, dann sind wir im Billiardenbereich.
Da ist natürlich die Frage, ist das jetzt ein von der Ampel erzwungenes Wirtschaftswunder oder eher eine Bankrotterklärung für die meisten Häuslebesitzer?
Die Politik würde sagen, das ist das neue grüne Wirtschaftswunder. In der Realität ist das eine Bankrotterklärung. Sie müssen das doch mal so sehen. Wer baut denn die Wärmepumpe ein? Wer macht die Elektroarbeiten? Wer macht den Fußboden? Wer macht die Malerarbeiten? Das sind die Ausbaugewerbe. Die Ausbaugewerbe hatten 2021 ein Gesamtvolumen von 58 Milliarden. Mehr nicht. Wenn wir jetzt mal nur von 4 Billionen ausgehen, dann sind das fast 80 Umsätze der Ausbaugewerke. Das kann doch nicht funktionieren. Es gibt weder genug Personal noch genug Material. Und eine Wärmepumpe hat ja auch eine maximale Lebensdauer von vielleicht 15 Jahren. Das kann einfach nichts werden.
Also mit anderen Worten, weiß die Bundesregierung nicht, was sie da sagt oder will sie uns etwas vormachen? Ganz provokant nachgefragt.
Ja, auch das ist die große Frage. Man fragt sich immer wieder, ist das Dummheit auf Seiten der Bundesregierung oder steckt ein Plan dahinter oder ist das einfach ein Fahren auf Sicht? Also dem großen Plan, da bin ich immer ganz, ganz kritisch, das sehe ich immer nicht so, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist einfach nur das schlichte Unvermögen der Bundesregierung gepaart mit dem Willen, gewisse politische Ziele, koste was es wolle, durchzusetzen. Am Ende des Tages werden diese Ziele, sie erinnern sich an die Kugel Eis, die das einmal kosten sollte, was sie jetzt kostet. Am Ende des Tages wird es ein Billionengrab werden, das, wenn Sie die einfache Ostfriesen-Mathematik nach Raffelhüschen beherrschen, wir eigentlich sofort erkennen und sofort realisieren können. Es kann und wird nicht funktionieren. Es geht einfach nicht.
Nun ist das Heizungsgesetz nur eins von vielen Projekten, die sich die Ampelregierung auf die Fahne geschrieben hat, allen voran die Grünen. Was mit dazu kommt, ist natürlich auch die Energiewende generell, zum Beispiel was Photovoltaik angeht oder auch die Windkraft. Herr Selschopp, Sie sind nicht nur Immobilienunternehmer, Sie sind auch Sachverständiger im Brandenburgischen Landtag zum Thema Photovoltaik. Die Bundesregierung, die plant ja eben auch den massenweisen Ausbau großflächiger Photovoltaikanlagen. Sie raten davon ab. Warum?
Eine Photovoltaikanlage stellt am Ende des Tages eine Versiegelung des Bodens dar. Das Bundesumweltamt sieht also eine Versiegelung des Bodens durch eine Photovoltaikanlage in untergeordnetem Maße. Das widerspricht aber der geltenden Gesetzeslage. Es wird immer die vertikale Projektion genommen, um den Grad der Versiegelung festzustellen. Und jetzt nehmen wir doch einfach mal eine Photovoltaikanlage, eine große Photovoltaikanlage von meinetwegen 100 Hektar. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Jetzt versiegeln Sie also 10.000 Quadratmeter. Am Rande zwischen den einzelnen Paneelen ist ja immer noch ein Grünstreifen. Da fällt also ein bisschen Regenwasser hin. Regen fällt im Mittel ca. 670 Liter pro Quadratmeter. Und es gibt einen Wasserkreislauf, das heißt, ein Teil des Wassers geht direkt ins Grundwasser, ein Teil des Wassers verdunstet. Wenn Sie jetzt eine Photovoltaikanlage haben, dann kann das Wasser, das da drunter ist, nicht mehr in dem Maße wie vorher verdunsten. So, das Wetter wird wesentlich vom Wasserkreislauf mithin der Verdunstung beeinflusst. Jetzt nehmen wir mal an, die mittlere Verdunstungshöhe beträgt in Deutschland 470 Liter pro Quadratmeter. Jetzt nehmen wir einfach mal 500, weil sich das leichter rechnet. Pro Quadratmeter haben wir 500 Liter, die nicht mehr komplett so verdunsten wie vorher. Bei 1000 sind das 500.000. Bei 10.000 sind das logischerweise 5 Millionen Liter Wasser. Jetzt haben Sie eine große Photovoltaikanlage, wie Sie sie beispielsweise im Brandenburgischen rechts und links der Autobahn haben. Bei einer 100 Hektar Anlage reden wir über 500 Millionen Liter Wasser, die nicht mehr wie zuvor verdunsten können. Das muss Auswirkungen auf das Mikroklima haben. Wenn 500 Millionen Liter nicht mehr verdunsten in einer bestimmten Region, dann muss sich das Wetter ändern.
Also glühende Landschaften statt blühende Landschaften. Nun gibt es immer wieder die Forderung, auch von Umweltaktivisten, man müsste solch große Photovoltaikanlagen ja gar nicht auf Äcker und Wiesen stellen. Man könne ja beispielsweise Parkplätze oder sogar die Autobahn an sich nehmen. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?
Ja, wenn man schon Photovoltaik machen möchte, ist natürlich mit Sicherheit sinnvoll, schon versiegelte Flächen zu nehmen. Aber jetzt nehmen wir mal eine Photovoltaikanlage und stellen die auf eine Autobahn. Was passiert denn mit den Fahrzeugen, die unten drunter durchfahren? Und was passiert eigentlich, wenn es brennt? Ich komme aus Norddeutschland. Wir haben dort beispielsweise die Stromabnehmerautobahn im Lübecker Raum. Da kann kein Rettungshubschrauber mehr wie zuvor landen. Das kann in der Form doch nicht funktionieren. Wie wird denn die Brandgefahr eigentlich bei einer Photovoltaikanlage oberhalb einer befahrenen Autobahn gesehen? Es fällt Wasser herunter. Das Wasser läuft ja auf die Paneele, liefe dann an den Paneelen entlang. Im Endeffekt, wenn Sie eine Photovoltaik auf eine Autobahn stellen wollen, werden Sie diese Autobahn im Bereich der Photovoltaikanlage komplett überdachen müssen. Sie haben Windlasten, der Wind zieht ja an der Photovoltaikanlage. Sie haben Schneelasten, wenn da Schnee drauf fällt. Und Sie haben Regen, der da drauf fällt. Das muss ja irgendwo hin. Auch die Gewichte müssen ja irgendwo abgetragen werden. Jetzt haben Sie eine Autobahn, die hat eine Breite von meinetwegen 15 oder 20 Metern. Das ist ja wie eine freitragende Halle im Industriebau, die Sie auf die Autobahn stellen. Das ist wirtschaftlicher und aus meiner Sicht auch ökologischer Unsinn.
Aber Herr Habeck sagt doch, Photovoltaik ist klimaneutral und umweltneutral. Was entgegnen Sie ihm?
Eine Photovoltaikanlage fällt ja nicht vom Himmel. Eine Photovoltaikanlage ist ja gefertigt worden, regelmäßig mittlerweile in China. Das heißt, dort sind seltene Erden, seltene Metalle drin. Diese Photovoltaikanlage wird produziert. Und wenn man am Ende des Tages die Photovoltaikanlage mal einmal zusammenrechnet, also das Modul plus den Aufbau plus die Stahlträger, die ich in den Boden drücken muss, plus die ganzen Leitungen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch klimaneutral ist. Das wird aber analog der E-Mobilität sein. Man kann sich da, ich sage mal, in die Tasche lügen, indem ich einfach gewisse Faktoren ausgrenze. Sie dürfen auch nicht vergessen, Sie fangen ja an, auch mit einer Photovoltaikanlage eine zusätzliche Brandlast einzuführen, egal wo Sie die hinbringen. Sie haben immer eine zusätzliche Brandlast. Und eine Photovoltaikanlage neigt eben auch dazu, dass der Brand sich nicht auf ein einzelnes Modul beschränkt, sondern weitere Module dann auch anfangen zu brennen. Das ist dann kein Quell der Freude, wenn Sie mit dem Auto drunter im Stau stehen.
Sagt der Immobilienunternehmer Dr. Stefan Selschopp und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, gern geschehen.